merkwürdig, wenn man hier steht und kaum die Leute sehen kann. Darf ich mal kurz fragen, wer eine Bibel dabei hat? Toll, ich sehe gar nichts. Na gut, einer ist schon besser als gar nichts. Nee, wenn, dann hätte ich das aus dem Grunde, falls jemand noch eine andere Übersetzung hat als ich, kann man da vielleicht sich gegenseitig noch ein bisschen unterstützen. Ja, Luther ist gut. In Luther bin ich zu Hause. Ich möchte euch einige Sachen mitteilen aus dem Kolosserbrief. Und ich habe den Eindruck, dass das ein Thema ist, das in der Zukunft, also in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, das weiß ich nicht so genau, aber ich denke, dass das als Schwerpunkt insgesamt in der Christenheit in unserem Land ziemlich ausgebaut werden wird. Und ich bin echt der Meinung, dass das bisher ein wenig unterbelichtet war. Kolosser 1 möchte ich mal lesen. Wer das mitlesen will, also ich mache das nachher so, dass ich in Kolosser 1 und 2 immer so zwischen verschiedenen Versen hin und her springe und ich denke, ich sage nicht unbedingt, wo das ist, ihr könnt es ja dann unter Umständen auch zu Hause nachlesen, ne? Ich picke einfach so ein paar Sachen jeweils immer, die mir gerade in den Kram am besten passen, da so mittendrin raus. Ich möchte mal anfangen hier mit dem Vers 27. Und beim Paulus ist das ein bisschen kompliziert. Der macht ja manchmal so ziemlich lange Sätze. Und wenn man da eine so eine Aussage rauspicken will, dann muss man eigentlich mittendrin einsteigen. Und das will ich jetzt mal tun hier. Und dann formuliere ich das ein klein bisschen um, damit das einigermaßen noch Sinn ergibt. Der Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Und zwar, dass Gott seinen Heiligen offenbaren wollte und verborgen war, lange, lange Zeit hindurch. Und jetzt wird es offenbart, und zwar, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, und zwar Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Zentrum, ja? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich hätte zunächst mal eine Frage. Wie nennt man das, wo Gott wohnt? Kann mir das jemand mal zurufen? Der Jürgen, der ist schlau. Der gibt immer gute Antworten. Genau, Gott wohnt im Heiligtum oder im Tempel. Ne? So war das im Alten Testament. Wenn die Leute Gott anbeten wollten, dann gingen die zum Tempel hin, weil die wussten, im Tempel wohnt Gott und da können wir ihm begegnen und dann beten wir ihn an. Und jetzt im Neuen Testament auf einmal hat sich die Geschichte völlig verändert und rumgedreht, nämlich der Paulus sagt hier, im Neuen Testament ist es so, und das ist eine Kernaussage, Christus wohnt jetzt in dir drin. Und wenn es so ist, dass Gott oder dass der Ort, wo Gott wohnt, dass das ein Heiligtum ist und jetzt Christus, der Sohn Gottes, in dir drin ist, dann bedeutet das logisch und folgerichtig, dass du ein Heiligtum bist. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Wenn Jesus Christus in dir wohnt, bist du augenblicklich die Stelle, wo Gott angebetet wird. Ist eigentlich ganz logisch so, ne? Als ich anfing, diese Zusammenhänge zu verstehen, hat das ziemlich viele Veränderungen bewirkt in meinem Leben. Unter anderem vor allen Dingen in diese Richtung, dass ich ziemlich befreit wurde von allem möglichen Stress und Druck und frommen Aktivitäten, die ich mir auferlegt habe, weil ich dachte, ich müsste das irgendwie tun, um Gott näher zu kommen. Und heute weiß ich, ich brauche eigentlich gar nichts zu tun, um Gott näher zu kommen, denn Gott kann mir gar nicht mehr näher kommen, als er schon ist, wenn er tief drin in mir, in meinem Herzen wohnt. Und er hat da sein Heiligtum aufgerichtet und da findet Anbetung statt. Ununterbrochen. Das ist einfach so. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, ist er in einen Stall geboren worden. Und wir sind Stall. Ein Stall ist dreckig und da stinkt's. Die Viecher kacken dahin. Und der Stall, in dem Jesus geboren wurde, bei dem war das gar nicht anders. Ja, das ist so. Jesus ist in einem richtigen, dreckigen, stinkenden, alten Stall geboren worden, weil woanders gar kein Platz für ihn war. Aber in dem Moment, als Jesus da geboren war, als er da zur Welt gekommen ist, da war der Stall kein Stall mehr, sondern war er das Heiligtum. Und dann hat Gott extra noch was Tolles gemacht. Er hat da Engel zu den Feldern hingeschickt, die haben den Hirten Bescheid gesagt, die sind gekommen und haben dann im Stall, beziehungsweise im Heiligtum, den Sohn Gottes angebetet. Im Heiligtum findet Anbetung statt. Und zwar kommt die Anbetung eigentlich, auch das habe ich früher nie so verstanden, ich habe immer gedacht, so Sonntagmorgen 10 Uhr ist Gottesdienst, da gehst du jetzt hin und dann begegnest du Gott und dann sagt jemand, 2, 3, 4, jetzt wird Gott angebetet und dann beten wir Gott an. Und heute weiß ich, das Anbeten kann man eigentlich nicht befehlen oder kann man nicht sagen, so jetzt lass uns mal alle Gott anbeten und dann fangen alle an zu beten, sondern Anbetung rührt eigentlich daher, dass du erkennst, wer Gott ist und wie groß er ist und dann fängst du an zu staunen. Und wenn du staunst, dann fängst du augenblicklich an, auch Gott anzubeten. Das ist eine ganz natürliche Folge, weil Gott ist so groß, dass es wirklich wert ist, angebetet zu werden. Ein anderer Vers, den ich gerne lesen möchte, ist, ich gehe jetzt nach Kapitel 2, da heißt es, muss ich auch wieder mitten rauspicken hier, in ihm, also hier ist wieder von Jesus die Rede, ja, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr habt diese Fülle in ihm, der ist das Haupt jeder Hoheit und Macht. Ich glaube, das muss man sich so richtig auf der Zunge zergehen lassen, um zu verinnerlichen, was das bedeutet. In dem Moment, wo du deine Wiedergeburt erlebt hast und Christ geworden bist, wo Jesus in dein Herz reingekommen ist und dort sein Heiligtum aufgerichtet hat, da wurdest du erfüllt mit der ganzen Fülle der Gottheit, die Jesus mit sich bringt. Die ist jetzt in dir drin. Du denkst vielleicht, ich fühle das gar nicht. Oder du denkst, Mann, mein Leben ist so, weiß ich nicht, unmoralisch oder was auch immer. Das passt eigentlich gar nicht zusammen. Wenn Gott sagt, wenn Jesus in dir drin ist und die Fülle Gottes ist in dir drin, dann ist das eine Aussage. Da meine ich, haben wir gar kein Recht, das einfach in Frage zu stellen oder anzuzweifeln. Da kann man nur sagen, Halleluja, Herr, danke, dass es so ist. Amen. Und ich glaube, dass in dem Maße, wie wir das, was Gott uns da mitteilt und was er eigentlich so in unser Herz reinschreiben möchte, wie wir das ernst nehmen, da werden diese Sachen aktiv für uns. Wir können das Wort regelrecht aktivieren, dadurch, dass wir anfangen, es zu glauben. Was Gott uns sagt, das hört sich vielleicht ganz steil an und manchmal für uns ziemlich unlogisch oder passt nicht in unser Leben rein, aber wenn Gott das sagt, wir fangen an, das ernst zu nehmen, dann entfaltet das Wort Gottes eine verändernde Wirkung in unserem Leben. Ich will mal ganz kurz, um das zu unterstützen, da kann ich auch auswendig zitieren. Der Johannes schreibt, ich glaube in seinem Evangelium oder in einem von den Briefen, weiß ich jetzt nicht auswendig, steht irgendwo ganz am Anfang, dass Gott alles durch das Wort erschaffen hat. Durch sein Wort erschafft Gott alles. Und wir kennen das ja von der Schöpfungsgeschichte. Ne? Wie sieht es da aus? Da wird beschrieben, zuerst am Anfang war die Erde total chaotisch und finster und wüst und leer. Und jetzt könntest du noch zig andere Adjektive dranhängen, um zu beschreiben, eigentlich wie lebensfeindlich und wie sehr dem Licht und dem Leben und der Freude und so weiter entgegengesetzt dieser Zustand war. Und wie hat Gott das verändert? Er hat es auf keine andere Weise getan, als dass er einfach gesprochen hat. Gott sprach, es werde Licht. Und zack, war's hell. Und dann hat Gott weitergeredet. Und er hat immer gesprochen und gesprochen und gesprochen. Und durch sein Wort hat er die Veränderung geschaffen. Und Gott schafft Veränderung in deinem Leben auf keine andere Weise, als genau wiederum durch sein Wort. Das heißt also, wenn du das Wort Gottes annimmst und aufnimmst in deinem Herzen aufgrund von Glauben oder durch den Glauben, in dem Moment wird es aktiv für dich. Vorher kann es ein ganz toter Buchstabe sein, du denkst vielleicht, die Bibel ist ein Buch, Weltliteratur unter vielen anderen da irgendwie, aber in dem Moment, wo du zum Glauben kommst an das Wort Gottes, da macht das eine Veränderung in deinem Herzen und es fängt an, sich zu entfalten und es verändert eigentlich deine Persönlichkeit. Du wirst ein neuer Mensch. Das sagt Paulus auch im Korintherbrief, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Leute, wir sind alles neue Schöpfungen. Ihr könnt euch mal gegenseitig angucken und dann sagen, hey, du bist eine neue Schöpfung. Du bist ein neuer Mensch. In dir lebt Jesus Christus. Du bist ein lebendiges, wandelndes Heiligtum auf zwei Beinen. Wir können das noch weiter steigern. Paulus ist damit noch gar nicht zu Ende. Ich will da noch einen draufsetzen, weil ich finde, das sind echt starke, starke Aussagen. Mal kurz zum Korintherbrief, aber das muss ich jetzt lesen, weil ich das auswendig nicht so gut sagen kann. Vers, also 2. Korinther 5, falls das jemand mitlesen will, 2. Korinther 5, Vers 20. Nee, ich fange vorher an in Vers 18. Nee, 17 nehme ich auch noch mit. Wiederhole ich nochmal, was ich gerade gesagt habe. Daher, wenn einer in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ging vorüber. Man kann auch sagen, das Alte ist abgeräumt. Und siehe, geworden ist Neues, ein neues. Neues Leben trägst du in dir drin. Und ich glaube, eins der großen Probleme, die wir haben, ist, dass der Teufel uns ständig einreden will, ey, guck dir dein Leben mal an, so neu ist das doch gar nicht. Wie oft hast du gestern schon wieder gesündigt? Und dann fühlt man sich immer so, als wäre man von Gott getrennt. Und diese Gefühle benutzt der Teufel, um das zu unterstützen, dass wir das Wort Gottes möglichst verdrängen aus unseren Herzen, weil er weiß, es hat Kraft. Wenn das Wort Gottes zur Entfaltung kommt in unserem Leben, dann werden wir diese Erfahrung machen, dass wir echt Überwinder sind und dass der Teufel nicht die geringste Möglichkeit hat, uns in irgendeiner Form zu knacken oder anzutasten. Das ist so. Also lass das Wort Gottes in dir zur Entfaltung kommen durch lebendigen Glauben, indem du glaubst, was Gott dir sagt über dich, wer du bist. Du bist eine neue Schöpfung, du bist in Jesus Christus. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen, lass dir nicht einreden, das wäre anders. Lass es nicht zu, dass deine Gefühle dich von dieser Klarheit, von dieser Gradheit ableiten können. Gott spricht von Tatsachen. Tatsachen, die für ihn gültig sind und die vor 2000 Jahren von Jesus als Fakten geschaffen worden sind. Okay, wir sind also eine neue Schöpfung, dann geht's weiter hier. Alles aber kommt von Gott, das alles, also mit dieser neuen Schöpfung und so weiter, das kommt von Gott, dem Versöhnenden uns mit sich durch Christus und Gebenden uns den Dienst der Versöhnung. Ist jetzt ein bisschen merkwürdig formuliert hier vielleicht diese Übersetzung, weil die ist ziemlich nah am griechischen Text. Aber ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Wenn es einer nicht verstehen kann, dann könnt ihr gerne mal dazwischen rufen, dann versuche ich das anders zu formulieren. So, und dann kommt schon eine ziemlich starke Aussage hier, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, indem er ihnen nicht anrechnete ihre Übertretung und hat in uns hineingelegt das Wort von der Versöhnung. Die Aussage hier bedeutet, Gott hat in Christus, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gott die ganze Welt mit sich versöhnt. Punkt. Das ist ein Faktum, das ist abgeschlossen, dem kannst du gar nichts mehr hinzufügen, du kannst auch nichts davon wegnehmen, weil Gott hat das gemacht. Da hat kein Mensch irgendeinen Einfluss drauf. Weißt du, was das bedeutet? Ganz praktisch, alle Menschen, die du siehst auf der Straße, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, die über Gott schimpfen und was weiß ich nicht, jeden, den wir sehen, der ist eigentlich potenziell versöhnt mit Gott. Aber er hat nichts davon, weil er das nicht glaubt. Und er kann es nicht glauben, weil keiner da ist, vielleicht der es ihm sagt. Aber in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen daran, dass die Versöhnung schon abgeschlossen und fertig da ist für uns, in dem Moment wird sie aktuell und wirksam. Haben viele von euch erlebt, denke ich, ne? Oder bin ich von überzeugt. In dem Moment, als wir zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, da ist nicht irgendwas Tolles Neues passiert, sondern sind wir zum Glauben gekommen an Fakten, die vor 2000 Jahren geschaffen worden sind. Wir sind eigentlich, wenn man so will, nur noch Seiteneinsteiger. Versteht ihr richtig, ja? Was ich hier darstellen möchte. Und wir profitieren davon, und zwar auf der ganzen Linie, weil das verändert unser Leben total. Und das macht aus uns neue Menschen, die anders denken, die anders fühlen, die anders andere Maßstäbe haben, andere Normen, andere Ziele, die eine echte Hoffnung haben. Das hat Gott alles aus uns gemacht. Und zwar durch sein Wort. Er hat hineingesprochen in unser Herz, und dann ist eine Veränderung da passiert. Wir können das gar nicht machen, weil wir haben ja überhaupt gar keinen Einfluss auf unser Herz. In der christlichen Erziehung, in der ich so aufgewachsen und groß geworden bin, Viele Jahre meines Lebens habe ich gedacht, also richtig echt Christ sein heißt in allererster Linie, ich muss gucken, dass ich ein christliches Verhalten an den Tag lege. Und habe ich versucht, mein Verhalten zu verändern. Und das Verhalten kannst du verändern. Ich war erstaunt manchmal, wie weit ich dabei gekommen bin, denn ich bin ein ziemlich lieber, braver, toller, netter Kerl geworden dabei. Aber in meinem Herzen hat sich nichts verändert. Ich habe das ganz lange Zeit nicht kapiert und nicht gewusst. Und irgendwann fing Gott an, mich darauf aufmerksam zu machen, mir das zu zeigen. Da kam ich in eine echte Krise rein. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja Wahnsinn, was machst denn du eigentlich? Tolle, fromme Fassade da, alle sagen, Mensch, der Gerd ist ein toller Bruder, herrlich. Und in meinem Herzen habe ich gewusst, das hat eigentlich keine Substanz, das ist nicht echt. Ich bin genauso ein Schwein wie zum Zeitpunkt meiner Geburt. Auf Deutsch gesagt, da drin hat sich doch gar nichts verändert oder fast nichts, weil ich habe das verdrängt, dadurch, dass ich das Wort Gottes nicht geglaubt habe, aber ich konnte es auch nicht glauben, weil ich es nicht richtig erkannt habe. Nur mein Verhalten geändert. Aber Gott will nicht, dass wir in erster Linie unser Verhalten ändern. Das kommt erst als Folge der Tatsache, dass Gott unser Herz verändert. Eigentlich sollen wir uns überhaupt gar nicht darum bemühen, unser Verhalten zu ändern, so verstehe ich das heute. Denn wenn das tatsächlich so ist, dass Gott dein Herz verändert und aus dir einen neuen Menschen, eine neue Persönlichkeit macht und anfängt, dich umzuformen und zu bilden, und zwar so, wie wir es auch von Paulus hören, dass wir in das Ebenbild Jesu rein, bei den Jesus Freaks gibt es so einen tollen Begriff, to live the Jesus Lifestyle, habe ich hier zum ersten Mal gehört, finde ich astrein. Den Lebensstil Jesu zu leben. Da hinein sollen wir doch verändert und wollen wir auch verändert werden. Aber das geschieht absolut nicht dadurch, dass du anfängst, dich jetzt anzustrengen und zu bemühen, toller Kerl zu sein, weniger zu sündigen und so weiter. Sondern es geschieht ausschließlich, allein und ausschließlich dadurch, dass Gott sein lebendiges, kraftvolles, dynamisches Wort reinredet in dein Herz und dadurch dein Herz verändert. Und wenn du ein neues Herz hast, dann bist du ein neuer Mensch, der neu denkt. Und wenn du neu denkst, dann bist du ein Mensch, der die Situation und sein Leben und vieles andere auf einmal anders beurteilt. Und wenn du alles anders beurteilst, dann wirst du dich auch anders verhalten. Das ist eigentlich eine ganz logische Folge. Und so verändert Gott unser Leben. Also alle Menschen sind versöhnt mit Gott, alle, ausnahmslos alle. Auch Hitler und Stalin, und ich weiß nicht, wie man sonst noch alles aufzählen kann, ganzen Chaoten, die viel, viel Unsinn gemacht haben und Menschenleben zerstört haben, die sind alle potenziell versöhnt mit Gott. Und sie haben aus dem Grunde nichts davon, weil sie es nicht für sich annehmen. Aber wenn ein Mensch sagt, oh, ich werde mich dem Wort Gottes unterordnen, ich werde es annehmen in meinem Herzen, ich werde das Wort Gottes zu mir reden lassen, das hat Priorität für dich, im gleichen Augenblick entfaltet es eine verändernde Kraft. So, und dann heißt es weiter hier, und jetzt wird es richtig heftig, finde ich. Anstelle des Christus sind wir gesandt, indem Gott ermahnt durch uns. Wir bitten anstelle des Christus, versöhnt euch mit Gott. Und jetzt. Denn den, der Sünde nicht gekannt hat, den machte er für uns zur Sünde. Also ich kann es gut nachvollziehen, dass die Juden gesagt haben, boah, das ist ein Ketzer, Heretiker, weg mit dem, den müssen wir kaputt machen, den müssen wir töten. Was der sagt, ist ja unmöglich. Gott, also der sagt hier tatsächlich, Gott hat den, Jesus, den heiligen Sohn Gottes, den, der hoch über alle erhaben ist, den hat Gott zur Sünde gemacht. Weißt du, was das bedeutet? Sämtliche Sünde aller Leute auf der ganzen Welt, das ist Jesus geworden. Jesus ist das größte Schwein, das größte Arschloch geworden. Jesus ist der größte Penner geworden, ich weiß nicht, was man alles aufzählen kann. Aber dadurch hat er die Möglichkeit geschaffen, und jetzt geht's weiter, hier bleibt nicht stehen, Herr Paulus, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das bedeutet, weil Jesus für dich zur Sünde geworden ist und dadurch die Sünde in sich selbst eigentlich, kann man sagen, verschluckt und vernichtet hat, hast du die Möglichkeit heute, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Ich vermute mal, die meisten von uns fühlen das nicht die meiste Zeit am Tag, oder? Liege ich richtig damit? Das hat nichts mit unserem Gefühl zu tun. Das hat allein damit zu tun, dass wir denken und glauben, hey, das ist das Wort Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes und du auch. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Leute, wir haben einen Saal hier voller Gerechtigkeiten Gottes, lebende Gerechtigkeiten Gottes. Ist ja Wahnsinn, finde ich. Und Gott hat das gemacht aus uns. Das ist einfach so. klingt fast unglaublich, zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dann werden wir sagen, jawohl, Herr, boah, Wahnsinn. Das ist die Chance für mein Leben. Du veränderst mein Herz durch dein Wort. Ich glaube, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin, leibhaftig in Person. Und wenn du anfängst, in diesem Glauben zu leben, dann wirst du auf einmal Erfahrungen machen, die du vorher nie gemacht hast. Und zwar in Entspannung. In echter Freiheit. Das ist eine Art Entspannung, die habe ich früher nie kennengelernt. Was ich so unter dem Gesetz kennengelernt habe, war eigentlich immer mehr oder weniger, hat das was damit zu tun, ja, wenn ich nicht so richtig christlich bin, dann muss ich ja befürchten, dass Gott eigentlich nicht mehr so voll seine Liebe und seine Gnade mir gibt und so weiter. Und heute weiß ich, dass das echt Käse ist. Gott kann nicht mehr dich lieben und nicht mehr sich dir zuwenden, als er jetzt und zu jedem Zeitpunkt deines Lebens in jeder einzelnen Sekunde tut, ständig. Er tut das. Und Gott hat nicht die Absicht, irgendeinen von uns wegen irgendeiner Sünde zu strafen, egal welche das ist. Und er wird es auch nicht tun. Die Strafe liegt auf Jesus, auf ihm, damit wir Frieden haben. Und es wäre sehr ungerecht von Gott, wenn er für die gleiche Sünde zweimal bestraft. Und darum tut er das nicht. Einmal ist genug. Das, was Jesus einmal durchgelitten hat, hat ausgereicht für die gesamte Menschheit. Und jetzt wird nicht mehr gestraft. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, Leute hören das und denken, boah, wenn das so ist, ja toll, da kann ich ja voll sündigen jetzt. Wenn du das denkst, dann hast du nicht verstanden, worum es geht. Ich glaube, dass Gott diese Grundlagen, dieses Fundament der Gewissheit der Sündenvergebung und der Tatsache, dass wir gerecht sind, geschaffen hat, damit wir in einer Art totalen Entspannung auf Gott zu leben können. Absolut ohne jede Form von Leistungsdruck. Ich kann sündigen und ich weiß, Gottes Gnade ist voll auf meinem Leben, uneingeschränkt, und er nimmt sie nicht weg. Aber die Sünde ist ja gar nicht mein Lebensstil, das ist ja gar nicht das, was ich will. Ich bin doch ein neuer Mensch. Ich interessiere mich doch für ganz andere Dinge heute. Ich möchte doch in eine ganz andere Richtung leben. Und es gibt natürlich noch etwas, und das nimmt Gott nicht weg. Wenn du sündigst, wir haben so ein T-Shirt, da steht drauf, Sünde tötet, und das ist wahr. Und Gott will nicht, dass wir getötet und zerstört werden durch Sünde. Es wäre ja vermessen, wenn ich mich auf ein Hausdach stelle und sage, oh ja, Gott straft mich nicht, Gottes Gnade und Liebe ist bei mir, ich spring jetzt runter und dann wollen wir mal gucken, dass nichts passiert. Nein, natürlich falle ich auf die Nase und breche mir die Knochen und so weiter, weil es ist doch Dummheit, wenn ich von einem Dach runterspringe, was viel zu hoch ist für mich. Und genauso ist es mit der Sünde. Gott straft dich nicht für deine Sünde, auf keinen Fall. Und doch ist es so, dass wenn du sündigst, wird das destruktive Auswirkungen haben auf dein Leben, und Gott möchte dich da rausholen. Aber nicht mit Leistungsdruck, sondern mit seiner Liebe. Und er gibt in unser Herz, in unser Leben ein Fundament, damit das in seinem Willen, und zwar auch durch sein Wort, zur Entfaltung kommt und sich auswirken kann und nach Stück für Stück unser ganzes Leben eigentlich erfasst und umgestaltet und neu macht, sodass wir sagen, boah, Wahnsinn, nicht nur so in meinem Herzen, sondern auch sogar, das dringt jetzt voll bis außen durch in meinem ganzen Verhalten. Ich bin ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Da sind Sachen möglich auf einmal, die habe ich nie vorher so gekonnt. Echt, manchmal geht es mir so persönlich, dass, ich habe echt den Eindruck, Gott ist wahnsinnig kreativ, genial. Seit ich so lebe, stelle ich, das passiert nicht allzu häufig, aber immer wieder mal fest, dass ich denke, huch, so wie ich da jetzt eine Sache gemacht habe oder so irgendwie hingekriegt habe, echt bin ich selber erstaunt. Da denke ich, boah Gott, toll, was du aus mir gemacht hast. Ist eine ziemlich wesentliche Veränderung in mir passiert oder hat Gott einfach so gemacht. Ich weiß gar nicht genau immer wann und wie und warum, aber es passiert einfach. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir alle diese Erfahrung machen, sodass wir echt davon auch geprägt werden und dass wir ein ganz starkes Zeugnis haben, auch für Menschen, die in der Welt sind, denen wir dann sagen können, ey Leute, das ist echt so, die Sünde tötet, die Sünde ist zerstört, die Sünde macht kaputt. Und Gott will, dass du rauskommst, und Gott hat einen besseren Lebensstil für dich, und Gott hat echt Qualität dir zu bieten. Ich finde das so toll, im Alten Testament gibt's immer wieder so von Gottes Männern die Aussage, dann nachdem sie alle möglichen Stationen in ihrem Leben durchlaufen sind und zig Sachen erlebt haben, positive und negative Aufs und Abs, wie das im Leben eines jeden Menschen ist. Und dann steht da am Ende, und er starb alt und lebenssatt. Ein Mann, der mit Gott gelebt hat, stirbt alt und lebenssatt, richtig satt vom Leben. Nicht in einer negativen Form, sondern echt ganz positiv, boah, reich beschenkt und total ausgefüllt und als zufriedener, glücklicher Mensch. Ich glaube, dass Gott das bewirken will in unserem Leben und das ist nicht abhängig von äußeren Situationen. Als Jesus geboren wurde da im Stall, das war nicht von irgendeiner äußeren Situation abhängig. Ich glaube, Gott wollte extra damit ganz deutlich dokumentieren, Leute, ich habe die Sachen so verändert, es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir in tollen, gewaltigen, super geschmückten, vergoldeten Häusern wohnen oder dahin gehen, um Gott anzubeten, sondern das kann ein Dreckstall sein. Wenn Jesus da ist, ist das augenblicklich ein Heiligtum. Ich weiß nicht, was du für einen Lebensstil hinter dir hast, aber wenn du ein richtiger Dreckstall bist, gewesen bist innerlich, Jesus kommt in dein Herz rein, du bist augenblicklich ein Heiligtum und du bist schön in Gottes Augen. Und Gott hat Spaß an dir und Gott sagt, boah, du bist meine Gerechtigkeit. Qualitätsniveau ganz, ganz hoch. Du bist meine Gerechtigkeit. Bin ich eine halbe Stunde dran? Gut, dann mache ich jetzt Schluss. Ich wünsche euch ja, danke schön für das Geräusch. Also ich wünsche euch eine rasante Entwicklung in diese Richtung. Nee, ist okay. Nee, ich will hier keine. So, wie geht das jetzt aus hier?